Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute wieder mal spannende Besuch hier bei uns im Studio. Und unser Gast heißt Philipp Hahn-Wörnle.
Ja,
das ist richtig so.
Jeffe, das passt wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier bei uns vorbeizukommen. Wir haben uns ein bisschen ja im Vorfeld unterhalten und festgestellt, dass wir beide wissen, dass es wichtig ist, das Leben zu genießen. Aber dazwischen haben wir noch ein bisschen Arbeit zu tun. Philipp hat die Rolle als CEO für ein Unternehmen hier in Stuttgart, nennt sich Viastore. Ja. Ich glaube, unsere Zuschauer würde es wahrscheinlich erstmal, oder Zuschauer heißt das nicht, Zuhörer.
Zuhörer. Zuhörer.
Ja. Könnt ihr uns sehen? Wer bist du? Was bist du für eine? Und stell dich mal bitte vor.
Ja, also als VfB-Fan kann ich sagen, ich bin Stuttgarter Junge sozusagen.
So ist gut.
Hier zur Welt gekommen, ja. Dann nach Würzburg zum Diplom-Kaufmannsstudium, weiter in die USA, habe da mein MBA gemacht, dann insgesamt 4 Jahre in Boston gelebt.
Okay.
Dort meine Frau kennengelernt.
Sehr gut.
Unsere erste Tochter ist zur Welt gekommen. Und dann kam der Ruf aus der Heimat, wo der Papa gesagt hat, sag mal, könntest du dir vorstellen, meine Nachfolge anzutreten? Und da habe ich mir gemeinsam mit meiner Frau viel Gedanken drüber gemacht. Klar,
ja, klar.
Boston war Traumstadt oder ist es heute noch? Ich habe meine Traumfrau und das ist sie heute noch. Und einen tollen Job, aber nach so einem Jahr überlegen, habe ich mir dann gedacht, komm, ich gehe zurück und nehme diese Herausforderung an. Und bin dann 2009 ins Unternehmen eingestiegen und seitdem glücklich dort.
Also, ja, aber von Boston wegzugehen, das ist natürlich schon ein ziemlicher Brecher, weil das ist ja, ich glaube, man merkt das erst, wenn man ein bisschen in die Welt draußen war, wie diese ganze kulturelle Unterschiede sich auch einspielt in das, was wir machen können, unsere unternehmerische Entwicklung und so weiter. Hast du das als schwer empfunden, nach Deutschland zurückzukommen? Sind wir spießig in Deutschland oder sind wir doch viel besser als der Ruf da draußen vielleicht mal Deutschen nachsagt? Was ist deine Einschätzung?
Also es war auf jeden Fall schwer zurückzukommen,
ja? Ja,
weil das Leben dort war traumhaft. Wir haben mitten in Boston gelebt, was eine lebendige Stadt ist.
Allerdings.
Wir waren nah am Meer. Ich bin leidenschaftlicher Angler, da war das natürlich super. Mhm. Aber so nach der Ankunft, dann ich habe mich auch relativ schnell wieder hier eingefunden. Mhm. Und auch meine Frau hat sich schnell hier eingefunden.
Okay.
Und heute muss ich sagen, ich habe das auch letzte Woche meinen Kindern gesagt, wo wir in Amerika waren. Mhm. Wenn ich in Amerika bin, vermisse ich Deutschland und wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich Amerika. Weil beide Länder so tolle Vorteile und Reize haben, die für sich einzigartig sind.
Mhm.
Und insofern, ich sitze zwischen zwei Stühlen heute.
Aber ist es nicht das, was unsere Gegenwart uns als hervorragende Möglichkeit gibt, dass wir tatsächlich ein bisschen internationaler leben können? Weil das ist ja auch so eine Reflexion von Viastore. Ihr seid ja auch nicht nur in Stuttgart unterwegs, mhm, sondern ihr seid ja in 5, 6, 7 Länder sehr, sehr aktiv.
Ja.
Das muss ja auch traumhaft in deine Position sein, um so ein Unternehmen dabei begleiten zu können, diesen Wachstum nachzugehen. Ihr seid in USA, weiß ich,
ja.
Und
ja.
Was noch?
Also Deutschland größte Gesellschaft, USA, dann kommt Spanien, Frankreich, Brasilien, Russland, Tschechien. Also so, das sind die Länder, wo wir mit eigenen Gesellschaften organisiert sind. Und dann sind wir aber noch in 10 weiteren Ländern mit Servicestandorten.
Okay. Jetzt habe ich euch ja natürlich ein bisschen nachgelesen, was Viastore denn alles so kann. Aber du wirst nicht glauben, aber da draußen werden es 2, 3 Leute geben, die ja noch nicht von Viastore gehört haben. Also zunächst mal, was macht ihr?
Ja, also wir sind klassisch, kommen aus dem Anlagenbau. Wir bauen automatisierte Logistikanlagen, also diese wunderschönen Kästen, die man neben der Autobahn immer sieht.
Traumhaft.
Da steckt oft dann unsere Technologie drin. Mhm. Parallel dazu haben wir uns in den letzten 5 Jahren auch als Softwareunternehmen etabliert, wo wir letztendlich Software schreiben für innerbetriebliche Materialflusslösung. Also wenn Produkte, Teile von A nach B kommen müssen und das sauber und gesteuert, transparent ablaufen soll, dann kommt da unsere Software zum Einsatz.
Und wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter darfst du jetzt unterhalten?
Wir sind ca. 580 Mitarbeiter. Das ändert sich Tag für Tag, weil wir in einer glücklichen Position sind, weiterhin zu wachsen und in einem tollen, dynamischen Umfeld unterwegs zu sein. Aber 580 sind es, glaube ich, nach der letzten Zählung.
Immerhin. wenn wir so diese Elevator Pitch braucht ihr ja nicht bei euren Kunden nicht so wahnsinnig oft so sprechen, denke ich mal. Ihr seid bekannt da, wo ihr hinkommt. Also die Kunden, die sich an euch wenden, die sind ja durchaus mit die Leistung und die komplette Leistung bekannt. Aber was ist denn so das Problem im Kern, das ihr löst? Also du sagst, ihr baut diese Kisten, aber das heißt, ihr seid one face to the customer, so in von die Kreation bis hin zur Fertigstellung turnkey?
Ja, also wir fangen bei der Problemlösung an. Also das ist unser besonderer Ansatz, dass wir zum Kunden gehen und nicht mit einem besonderen Produkt im Kopf, sondern dass wir uns mit den Herausforderungen des Kunden beschäftigen.
Okay.
Und dann das richtige System für den Kunden entwickeln und uns erst im Anschluss der Frage stellen, welche Technologien helfen unserem Kunden dabei, seine Ziele zu erreichen.
Okay.
Aber wenn du es so ein bisschen weiter ausholst, was versuchen wir zu erreichen? Wir versuchen, die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden in gemeinsamen Zusammenspiel zwischen Mensch und Automatisierung sozusagen abzusichern.
Das ist ein extrem guter Hinweis für das nächste Epoche in das Gespräch, weil das, was wir ja unter anderem abzielen mit diese Audio-Podcast, ist ja auch, gerade eben auf Augenhöhe mit Unternehmern, Unternehmern, auch uns ein bisschen darüber zu unterhalten, wie erreichen wir denn diese vermeintliche Resilienz, wie erreichen wir diese Nachhaltigkeit, wie werden wir so aufgestellt, dass wir uns selbst zukunftssichern. Also was braucht das Unternehmen dafür? Und wenn wir jetzt das Thema auf jetzt diese ganze logistische Nummer da draufziehen, da haben wir noch nicht das Ende erreicht. Es kommt ja noch irgendwas danach. Wir haben jetzt einen Stand, aber das geht ja weiter. Was passiert denn da? In welche Richtung guckt man? Wird das alles hundertprozentig automatisiert? Ist es ein Teil, das wir für unsere Gedanken so Richtung Nachhaltigkeit auch verwenden können?
Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig automatisiert wird. Also das ist generell, gibt es einfach Dinge, die nur wir Menschen machen können. Ja, und vielleicht ändert sich das irgendwann mal in 100 Jahren, aber dann beschäftigt sich jemand anderes, vielleicht meine Kinder oder die Kindeskinder dann mit dem Thema.
Ja.
Aber auf absehbare Zeit gibt es viele Themen, die die Menschen machen können und auch machen müssen.
Mhm.
Es ändert sich nur die Art und Weise der Aufgabengebiete. Mhm. Also einfachere Aufgaben werden zunehmend automatisiert und das überlässt eben kompliziertere Aufgaben den Menschen. Also gerade wie richte ich eine C&C-Maschine ein? Ja, wie reagiere ich im Ausnahmefall oder im Fehlerfall einer Automatikanlage?
Mhm.
Und da muss man eben schon mit einem PC umgehen können. Da muss man ungefähr wissen, wie man sich in einer Software zurechtfindet, wie man auch mithilfe einer Software nach Problemlösungen letztendlich sucht und dann wiederum an der Maschine, am Prozess, an der Software auch die Problemlösung anstößt. Also da verändern sich eben Aufgabengebiete, die früher eben viel handhabbarer waren, die werden heute eben im Zusammenspiel mit der Software zunehmend getätigt.
Mhm. Und wie stellt ihr euch das vor? Wir haben ja auch Themen wie KI und diese ganzen Quantencomputing und so weiter kommt ja auch irgendwann mal in unsere Nähe. Ist es ein Thema, worüber man sich Gedanken macht bei euch, dass man sagt, boah, das kann ja auch sein, dass diese ganze Softwarekomponente dann von Quantencomputer dann auch mal zukünftig programmiert werden können, dass sogar auch da die Arbeitsplätze vielleicht auch nicht so gefragt werden? Ist es ein Gedanke oder wie geht ihr damit um?
Also das wäre schön, wenn das heute schon so wäre, weil einer der großen Engpässe, den wir haben, ist genug Software-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden,
okay,
um unser Produkt weiterzuentwickeln.
Mhm.
Und insofern wäre schön, wenn da neue Technologien, sage ich, sowas stärker unterstützen können,
okay,
was es teilweise tatsächlich auch schon gibt. Ja, also neue Programmiertechniken lassen viel mehr Möglichkeiten zu, als das noch in der Vergangenheit waren. Also insofern, wir werden schneller im Programmieren. Und es wäre toll, wenn es an der Stelle noch mehr Unterstützung gäbe.
Ja.
Wir beschäftigen uns da noch nicht mit KI oder AI und all diesen Themen, sondern das suchen wir eher auf der Kundenanwendungsseite. Also was können wir aus den laufenden Anlagen lernen? Ja, wir reden ja hier nicht über eine einzelne Maschine, sondern über eine Verkettung von vielen, vielen Maschinen, vielen Sensoren und auch Menschen, die in diesem System agieren. Und da kommen unheimlich viele Daten zusammen. Und damit beschäftigen wir uns natürlich, was wir aus diesen Daten lernen können, um unseren Kunden noch weiter und besser unterstützen zu können.
Eine wunderschöne Schnittstelle gerade eben hier. Wir werden uns gleich in einen zweiten Teil hier über das Thema Mensch und Maschinen noch mal ein bisschen unterhalten. Es gibt eine ganz große und ziemlich spannende Welt vor uns. Philipp, dir erstmal tausend Dank für dieses erste Teil des Gesprächs. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis recht bald wieder.
Danke, Jeppe. Ja,